Fatih Özdemir ist Gründer von Outlet 46 und verkauft seit 20 Jahren reduzierte Bekleidung und Schuhe über das Internet. Wir haben damals schon bei ihm diverse Sneaker für unsere Custom-Projekte gekauft, also für die handbemalten Schuhe, sodass Fatih und ich uns schon viele Jahre kennen. Im Podcast gibt er Einblicke darüber, wie er bereits im Jugendalter auf eBay loslegte und wie er sein Multimillionenunternehmen jetzt aus dem Homeoffice heraus steuert. Man muss dazu wissen, heute versendet seine Firma täglich bis zu 3.500 Produkte. Also viel Spaß beim Zuhören und let's go!
Jetzt ist es gerade so, dass wir immer mehr mit Marken direkt zusammenarbeiten und auch in der Tat viele Marken halt einen bewussten Kanal suchen oder eigentlich auch gar nicht so richtig wissen, was sie damit machen sollen. Also es ist auch bei größeren Shops, also bei den richtig großen, auch so ein Punkt, dass die oftmals keinen so richtig haben, der sich darum auch kümmert. Und das ist eigentlich aus jederlei Hinsicht halt fatal. Halt, ne? Sei von mir, ne? Nachhaltigkeit, deren eigene BWA, das sind einfach so Positionen, die da einfach tot liegen, teils auch Jahre und keiner, es juckt keinen halt, es interessiert keinen und keiner wird es auch machen. Das ist der nächste Punkt. Das ist, glaube ich, so ein bisschen so eine Arschaufgabe, so wenn du so willst halt, ne?
Willkommen bei Normal Gets You Nowhere. Mein Name ist Melvin Lamberti, ich bin Gründer von Born Originals und in diesem Podcast spreche ich regelmäßig mit inspirierenden Menschen, die mir von ihrem Weg, ihren Meilensteinen und vielem mehr erzählen. Manche Folgen nutze ich auch, um mit dir meine Gedanken zu teilen und hoffe, dass dich der Podcast inspiriert, deine Träume und Ziele weiter zu verfolgen, also deinen individuellen Weg zu gehen. Viel Spaß mit dieser Folge und wenn sie dir gefällt, dann abonniere und bewerte den Podcast gerne. Das hilft uns dabei, das Format weiter zu verbreiten. Wir sind zurück bei Normal Gets You Nowhere, Folge 37 und ich bin heute in Berlin bei Fatih Özdemir. Hallo Fatih, schön hier zu sein.
Hallo Melvin.
Fatih, du bist Gründer von Outlet46.de. Da kannst du am besten gleich mehr zu sagen, was ihr alles macht, was ihr verkauft und so. Aber einem Online-Händler und bis Mitte 30, lebst jetzt in Berlin. Lass uns mal damit starten. Du hast mir erzählt, dass eure Unternehmung in Goslar ist und ihr auch da sozusagen, dass du daher kommst, jetzt lebst du in Berlin. Warum?
Warum lebe ich in Berlin?
Genau.
Weil es schön ist in Berlin. Also im Grunde ja, es ist schön und natürlich businessseitig kann man hier definitiv mehr erreichen, gerade wenn man halt, sag ich mal, im Modebereich, im Tech-Bereich was machen möchte. Da ist man eigentlich an der Quelle halt, ne? Und ich meine, es war ja auch schon damals so, dass die Menschen sich dort niedergelassen haben, wo die Wasserquelle war. Ja, und analog dazu bin ich jetzt hierher gekommen, um an die Quelle zu kommen.
Okay, also du leitest jetzt die Geschicke von Berlin aus, aber der Rest der Unternehmung ist weiterhin in Goslar.
Genau, Logistik, also ne, unser Warehouse, die ganzen Mitarbeiter sind auch dort. Was heißt noch, also sie sind dort, aber es gibt halt definitiv Überlegungen, dass wir halt dann auch hier ein Office eröffnen, wie für zum Beispiel Sales, Marketing, für all die Themen, weil ja, man ist halt hier einfach viel, viel näher dran an den frühen Themen, als wenn man halt in Goslar sitzt. Denn ich weiß, dass viele dann halt sagen, ja, nee, man kann ja sich das alles übers Internet oder soziale Medien und so weiter, sieht man das auch. Aber wenn man halt hier, sage ich mal, so in der Szene, ja, sei es jetzt Mode- oder Tech-Szene drin ist, ist das ein ganz anderer Zugang. Und natürlich ist es halt auch ein anderer Zugang für dich persönlich halt, weil wenn die Leute dich kennen oder schätzen oder mögen, ist das halt immer ein anderer Zugang, als wenn du aus Goslar angefahren kommst und in einem Hotel bleibst und wieder abfährst und gar nicht so richtig weißt, was hier eigentlich abgeht oder wer, wen man kennen muss, wen man kennen sollte und.
Ja, dann bist also, du so ein Tagestourist, ne, eher.
Genau, richtig. Dann ist ja meistens halt, also ich kenn's ja von uns, also wir sind grundsätzlich auch nicht viel gereist, also wir haben echt alles aus Goslar gemacht, übers Internet, über Telefon und E-Mails. Liegt halt wahrscheinlich auch daran, dass wir halt so früh gestartet hatten und auch bootstrapped oder halt am Anfang relativ wenig Kohle und deswegen natürlich das System so aufgebaut haben, dass wir eigentlich nirgendwo hingehen müssen und somit halt alles uns zugesendet wird in Form von Angeboten und so weiter. Und wenn man dann mal draußen war, war es ja dann mal so, komm, schnell, schnell, schnell halt, ne, Hotel, rein, raus, alles kurz auf erledigen. Die Messe und dann wieder weg halt.
Ja.
Und klar, das da passiert, also da kann man safe was mitnehmen, so ich meine, das machen ja die meisten, aber vieles Interessante passiert dann eigentlich dann auf den Nebenevents oder halt Personen, die man halt dann vielleicht nicht auf dieser Messe trifft, sondern einfach irgendwo in einem Café oder wo auch immer halt im Restaurant Und da ist das definitiv anders.
Du hast gerade gesagt, vor langer Zeit habt ihr angefangen. Du hast mir letztens erzählt, so ey, wir haben dieses Jahr 20-Jähriges oder vor 20 Jahren hast du angefangen, auf eBay zu verkaufen. Ich habe gerade gesagt, du bist Mitte 30. Mhm. Also als Jugendlicher hast du schon angefangen, auf eBay Dinge zu verkaufen. Erzähl doch mal nochmal so aus deiner Sicht oder deine Definition, was verkauft ihr alles, was bietet ihr? Kleiner Grundabriss sozusagen zu Outlet 46 und vor allem auch, warum 46?
Also im Grunde sind wir ein Online-Outlet, also wir kaufen Off-Season-Stocks auf, also Überhangwaren oder einige nennen es halt auch Restposten.
Bekleidung,
also Modeschuhe, Accessoires. Auch natürlich jetzt mittlerweile, Sport ist jetzt keine direkte Kategorie, aber dadurch, dass natürlich Streetwear, Lifestyle, dass das so ein bisschen mehr oder weniger sich so überschnitten hat. Diese Bereiche sind wir halt auch so im Sportbereich unterwegs, kaufen dort halt von Marken oder halt auch größeren Shops die Überhänge auf. Und führen die so wieder in den Modekreislauf ein und verkaufen die mit Discounts. Also wir haben immer Rabatte. Ja, es ist meistens Minimum so 40-50% bis hin zu 90%.
Ja, ich habe letztens auch zwei Paar Laufschuhe, als wir gesprochen haben, parallel zu unserem Gespräch geshoppt und habe das dann wieder, also dann fängst du ja auch an, ne? Wenn du erstmal auf der Seite bist, fängst du ja an irgendwie, okay, was haben die da noch, diese ganzen Deals. Und am Anfang, also ich sag mal, wie alt warst du, 15, 16?
Ich war 15. Ich wüsste es ehrlich gesagt auch gar nicht, weil ich sowas gar nicht tracke oder so.
Ja.
Auch so, wir haben jetzt irgendwie keine so Garagenbilder oder so. Ne? Wir waren halt echt immer, also wenn ich sage wir halt, ich habe halt noch zwei Geschwister, NS und Abdulaziz. Und wir waren halt einfach immer fleißig am Machen halt. Ne? Deswegen, ich hätte es, wenn es jetzt auf dem eBay-Mitgliedskonto nicht stehen würde, also das Datum der Registrierung, hätte ich es, glaube ich, gar nicht gewusst, ehrlich gesagt. Und ich würde jetzt auch gar nicht danach gucken halt.
Aber wie seid ihr denn gestartet? Also so als 15-, 16-Jähriger hast du dann gesagt, okay, ich kaufe jetzt von irgendeiner Marke deren Restbestände?
Nee, so ist das damals gar nicht gestartet. Also man muss dazu auch vielleicht nochmal ganz kurz sagen halt, wir waren schon vorher so sehr erfolgreich im Flohmarkt.
Okay, ja, ihr wart
schon
so,
mit so 10, 11 Jahren halt.
Händler so.
Wir waren anscheinend irgendwie Händler, warum auch immer. Also unsere Eltern waren jetzt keine Händler, aber wir haben halt irgendwie immer geguckt, dass wir Geld machen.
Du bist Türke,
oder? Genau, also in Deutschland geboren, türkische oder Kurden aus der Türkei. Und 15 anscheinend, ja, also laut eBay, war es halt so, vielleicht, ich weiß gar nicht, wie alt bist du, aber...
Ich bin 31.
Bist 31, geworden. Okay. Dann vielleicht kennst du das noch, da gab es bei, ich glaube es war Real oder so, da gab es diese AOL-CD, die CD-ROM, die gute alte CD-ROM, wo halt Internet noch relativ neu war und es 56K-Modem gab und man pro Minute noch bezahlt hat, also gar nicht irgendwas mit Flat und warum ist das Internet so langsam, sondern es war einfach von Standard. Also man war froh, dass man es hat und es war langsam. Und anscheinend habe ich, oder was heißt anscheinend, ich habe mir so eine CD da mitgenommen, da gab es glaube ich irgendwie so 60 Minuten Start und da bin ich halt im Internet gelandet, frag mich nicht wie, irgendwie auf eBay, I don't know, keine Ahnung, ne, also und hatte dann dort nach dem Ralph Lauren Poloshirt gesucht, so, mit meinen zarten 15.
Diese Zeiten mit dem großen Reiter.
Die gab es dann noch nicht, die gab es dann 3 Jahre später, so ungefähr, oder 3-4 Jahre. Nee, das war noch so noch ganz normal klein,
ja.
Nicht Big Pony, ja, das war dann Big Pony, die wir dann auch verkauft haben zu der Zeit. Es ging dann sogar noch weiter mit Big Pony, es gab dann auch noch Multicolor, wo das Big Pony wurde dann in verschiedenen Farben gewebt. Aber nee, also mit, ich hatte dann selbst mir eins gekauft. Und es war für mich halt einfach so ein Effekt, also so ein Aha-Effekt, weil du sitzt halt in Goslar und für so ein Shirt damals, man hatte halt nicht die Warenverfügbarkeit wie damals, muss man dazu sagen, hätte ich wahrscheinlich mindestens irgendwie nach Braunschweig oder Hannover fahren müssen und da irgendwie bei P&C, also bei Pick und Kloppenburg, dann irgendwie den vollen Preis zahlen, also keine Ahnung, irgendwas 100 € oder sowas, ne, 80-100 €, je nachdem. Die werden ja sowieso gefühlt alle paar Jahre immer teurer, aber damals waren es so, ne, 60, 70, 80 €, irgendwie sowas. Und ich habe anscheinend irgendwie 30-40 € bezahlt, meine ich, 45 oder irgendwie sowas, ne? Also so die Hälfte, es kam nach Goslar geliefert und der erste Gedanke war, okay, krass, das kann ich auch, so. Und ich hatte halt ein bisschen Geld so auf meinem guten Sparkassenkonto von den ganzen Flohmärkten und auch Zeitung austragen und so weiter. Hatte aber nach einem günstigeren Produkt gesucht, weil, ja, wenig Geld und bin eigentlich bei Socken gelandet, hatte die dann da irgendwie über Restposten.de oder Zentrale, also diese Wiederverkaufsplattform geordert. Nur waren die Socken halt von so schlechter Qualität, dass ich mir dachte, kannst du keinem anbieten. Das waren so Herrensocken, so Business-Socken. Eigentlich war es ein guter Dings halt, ne? Also wenn ich jetzt so überlege, halt die Leute, die in Socken gegangen sind oder so, oder auch so Eigenmarken-Socken und so, ne, das läuft ja eigentlich ziemlich gut. Aber ich habe die dann weggepackt, so, weil das waren halt Business-Socken, aber die waren halt so dünn wie diese Damen-Nylon-Strümpfe. Ne? Also ja. Da konntest du halt so.
Die haben einmal so hochgezogen, dann waren die schon.
Ja, so ungefähr. So war das. Und dann hatte ich die Idee, dass ich mir dachte, ey, ich frage einfach dem Typen, ne, oder Frau, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber ne, dem Seller halt, der, wo ich bestellt hatte, dass ich den einfach frage nach 5 oder 10 Stück, die ich kaufen kann. So, ne, so auf B2B-Basis. Und ja, der meinte, ja klar, gerne und so. Und dann, ja, habe ich dann halt so Großhandelskondition bei meinem ersten Lieferant oder bei meinem, ersten eBay-Kauf war dann so gesehen auch mein Lieferant zugleich. Und ja, da ging das Ganze mit Poloshirts.
Da ging das los mit Poloshirts und mittlerweile dreht ihr ja ein bisschen mehr als nur ein paar Poloshirts und Socken. Ich glaube, letztens auf Instagram sag ich schon, auf LinkedIn, da bist du ja recht aktiv, hast du gepostet, so 3.500 Produkte verkauft heute, 2.000 Produkte verkauft. Also ihr seid da in dem Bereich, dass ihr echt vierstellig jeden Tag an Ware raushaut.
Genau, ja. Jetzt auch aktuell, also zum Beispiel jetzt der Monat Oktober läuft halt auch sehr gut, muss ich sagen. Wir sind dort jetzt schon, glaube ich, wir sind jetzt, was haben wir jetzt heute, den 23. irgendwo bei, ich glaube, 35.000. Also wir haben halt schon und im
Bestellungen.
Nee, Artikel.
Artikel, ja.
Genau. Und ja, also wir haben halt gerade ein sehr gutes Momentum, muss ich sagen. Und das versuchen wir halt auch weiter zu forcieren. Und lassen uns da jetzt auch nicht von links und rechts durch irgendwelche Meldungen, ja, meistens Meldungen, ich wollte das Wort negativ nicht sagen, aber es sind ja meistens Negativmeldungen, nicht beirren und einfach weiter vorwärts. Dass es da natürlich Rückschläge oder ähnliches gibt, keine Frage halt, ne? Natürlich, halt, das Business gehört zum Unternehmeralltag dazu. Aber wir machen halt einfach so weiter. Also wir kaufen weiter Ware ein. Viele Händler kaufen seit Monaten sehr wenig ein oder nur noch irgendwie das, was sie brauchen. Oder halt auch gar nicht und sagen, nee, wir verkaufen jetzt erstmal das, was wir haben. Weil ich weiß jetzt nicht, ne, Krieg, Inflation, was auch immer halt jedes ist, ne, ist ja, ja. Wenn du die Nachrichten guckst, dann kommt ja eigentlich immer irgendwas, was, wo du denkst, okay, dann mach ich das mal lieber nicht. Und ich muss dazu sagen auch, ich habe irgendwann vor zwei, drei Jahren, irgendwann, als ich gemerkt habe, ich glaube, es hat mit Corona angefangen, als ich gemerkt habe, dass die Entscheidungen, die ich treffe als Unternehmer, so mir ein bisschen den Mut nehmen, habe ich mir keine Nachrichten mehr angeschaut. Mhm. Und das habe ich auch beibehalten. Natürlich, das eine oder andere Große kriegt man natürlich über LinkedIn, über irgendwelche, also Business-Newsletter und so weiter, das kriege ich alles noch. Oder schaue ich mir an, alles was so Tech, Fashion und so weiter betrifft, da kriegt man das natürlich auch mit. Aber sonst, du kannst mich viele Sachen fragen, ich wüsste es nicht, ehrlich gesagt. Ich bin mir safe sicher, ich wüsste es nicht. Und das hilft. Das hilft halt, ne? Weil anders, sonst denkst du halt, okay, was passiert? Ein Krieg bricht aus, Konsum geht runter. So, weißt du, also du baust dir deine Welt dann halt auch dementsprechend auf. Das sind ja auch so teils, wenn du so willst, so ein bisschen selbsterfüllende Prophezeiungen, die halt dann einfach eintreten können. Und wir sagen halt einfach, nee, wir kaufen, verkaufen.
Ja, und du verlierst, glaube ich, auch den Fokus. Also wenn du dich immer nur mit irgendwelchen Themen beschäftigst und dir dazu dann noch selber eine Meinung bilden willst und so weiter und so fort. Ich glaube, Covid war so das beste Beispiel. Manche Leute, die haben halt 2 Jahre, das hat so deren Alltag richtig bestimmt. Mhm. Also weißt du, weil die so eine starke Meinung dazu hatten.
Ja, es gibt Leute, die reden heute immer noch darüber.
Oder so, weißt du, selbst heute noch. Und, ja, und dann hast du Leute, also es gibt eben auch Leute, die sich eigentlich gar nicht damit beschäftigt haben. Die haben gesagt, okay, ist wie es ist. Klar, ich trage eine Maske, wenn ich es muss oder wie auch immer. That's it. Und Leben geht weiter.
Genau.
So, und das, auch, so und halt auch das Geschäft geht weiter. Und ich glaube, das so musst du dann als Unternehmer auch denken, weil ansonsten, ja, bringt dich halt nicht weiter, über solche Dinge zu philosophieren.
Ja, das ist auch ein guter Punkt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das gab es nicht oder so. Ne? Ich habe auch meine Maske getragen und so. Also ne, ja. was die Regierung sagt, das wird dann auch, sage ich mal, so gemacht halt. Aber trotzdem muss und will ich halt weiter vorwärts kommen. Halt. Vorwärts heißt jetzt nicht im Sinne von, es wird bei vielen halt auch ein bisschen falsch verstanden, dass sie sagen, okay, jetzt aus 40.000 Artikel werden 60, natürlich. Aber es kann auch sein, dass es auf 20 wieder geht im nächsten Mal, ne? Ich weiß es nicht.
Aber Weiterentwicklung.
Aber auch dann werde ich halt daraus lernen halt. Ja. Das ist das Wichtige halt.
Ja.
Und es ist dann trotzdem für mich ein Fortschritt, auch wenn ich dann, gehen wir jetzt davon aus, wir verkaufen diesen Monat 45.000 Artikel und im nächsten Monat passiert irgendwas, was auch immer, und es sind weniger, dann ist ja wieder ein Learning für mich halt, ne? Das Wichtige ist halt, dass ich einfach da dranbleibe und dass ich halt auch vom Mindset oder vom Kopf her einfach weiter vorwärts gehe und nicht sage, okay, ja Mist, weißt du, jetzt 20.000, okay, jetzt die Füße stillhalten. Das ist halt nicht unser Modus halt.
Ja. Nee. Und du bist jetzt mit deinen beiden Geschwistern, machst du das? Wie viele Leute seid ihr sonst noch? Weil ich sag mal, so viele Artikel wollen auch versendet und verpackt werden.
Ja, ich muss sagen, ganz genau weiß ich es gar nicht. Es müssen so um die 20 Sinn, aber all in all halt, ne? Mhm. Also komplett, wir machen die Logistik alles selber, ja. Wir machen Kundendienst, also Marketing, alles, also alle Disziplinen machen wir in-house. Ja. Also wir sind sehr, sehr gut, wir sind sehr gut, wir sind sehr effizient. Wir stellen jetzt auch weitere Personen ein, weil wir halt auch merken, dass das halt, ne, dadurch, dass es mehr wird, natürlich mehr Manpower brauchen, insbesondere halt in der Logistik. Und die anderen Disziplinen machen wir halt selber und dort halt auch immer ein bisschen effizient im Sinne von, wir denken, versuchen einmal um die Ecke zu denken. Das ist vielleicht nicht immer dann so schick und so super wie irgendein glattgeleckter Shopify-Store und so weiter. Aber meist bringen diese Dienstleister, diese externen, nicht diesen Umsatz oder den Gewinn versus den Kosten, die sie reinbringen. Ja, und den Fokus, den man halt auch wieder darauf setzen muss. Ne? Weil es kommen jeden Tag irgendwelche LinkedIn-Anfragen, hier, mach das. 3% hier, mehr, 5% dort, Uplift hier und da. Aber einer muss das Tool ja auch bedienen, ja. Und da haben wir halt natürlich auch viel gelernt, ne? Man muss also dadurch, dass wir das jetzt auch so, ne, ja, jetzt 20 Jahre 20 machen, Jahre. Wir haben das halt auch alles schon durch, dass wir diese ganzen Tools und dies und das und ja, komm, mach, gib 5% mehr, natürlich, klar, ne. Aber irgendwann haben wir gemerkt, okay, das der größte, also vieles von den Solutions mit KI-Algorithmus, dies, das, tralala, ist am Ende des Tages einfach nur irgendwie mehr oder weniger ein bisschen Gelaber. Mhm. Das kannst du dir dann halt irgendwie auch selbst dann zusammenreimen, wie du das lösen kannst. Im Punkto Marketing ist es meistens einfach, läuft es dann auf einen Gutschein hinaus. Ja, und das machen wir dann, sag ich mal, einfach selber mit eigenen Lösungen, so gut wir es können. Das ist natürlich nicht 100%, keine Frage. So, ne?
Lass uns nochmal ganz kurz zu den Anfängen gehen oder zu dem, wie ihr da hingekommen seid, weil wir waren so bei, okay, 15, 16, wir kaufen ein paar Poloshirts, kaufen ein paar Socken, jetzt sind wir so bei 45.000, 35.000 Artikel, die im Monat verkauft werden. Erzähl mal Kurzform, so wie bist du dann da hingekommen? Wie hat sich das dann so weiterentwickelt? Ne? Wann war vielleicht auch so ein Punkt, wo du gemerkt hast, okay, das geht richtig ab, da kann ich ein richtiges Business draus machen?
Ja, für mich war es immer ein Business, auch als ich nur eine Bestellung oder was pro Tag hatte. Ne? Also für mich war es dann halt echt nach der Schule dann, ich weiß gar nicht, Hausaufgaben oder, machen okay, und so weiter, aber halt dann halt direkt,
was du meinst. Umgekehrt vielleicht so dieser Moment, wo du sagst, okay, das ziehe ich voll durch, da
das erste Mal
kann ich von leben und kann, sag ich mal, auch gutes Geld verdienen.
Von der Menge her war eigentlich so dieser Wendepunkt, die eBay-Wows. Also diese, ne, es gab früher auf eBay Wows, genau, und die gibt's heute immer noch, aber sind heute einfach tot. Insgesamt ist eBay tot halt, ne? Also zumindest für die Seller, für die meisten, das ist ja irgendwie mit dem Privatbusiness und so weiter da irgendwie noch, aber ja, im Grunde, was es mal war, ist es tot oder wo es heute hätte stehen können und so weiter, war das ja ein anderes Thema. Für uns war es halt immer Ziel, in diese eBay Wows zu kommen. Ja, also man muss dazu sagen, zu der Zeit, es gab kaum Online-Shops. Insbesondere im Bereich Mode, Technik und so war das schon ein bisschen anders. Aber was konntest du bei dem eBay Wow machen? Du konntest beim eBay Wow zu der Zeit pro Tag, wenn der Deal gut funktioniert hat, im Bereich Fashion musstest du so Minimum einen Deal einreichen, der Potenzial hatte für, das war am Anfang, meine ich, 30.000, 35.000, das haben wir später höher gesetzt, aber so 30.000 Euro Target. Das heißt, ne, du musstest dann halt ein Produkt, 30 Euro VK, Minimum 1.000 Stück haben. Mhm. Und dann natürlich noch sehr viele andere Faktoren wie Bestpreis, Massentauglichkeit, im Idealfall mehrere Varianten und so weiter. Und das war halt immer echt so ein Wunsch-Setting, wo wir gedacht haben, oh krass, wenn wir das einmal hinkriegen. Oder halt auch so andere eBay-Seller. Und das habe ich das erste Mal, das muss 2011 glaube ich gewesen sein, 2011 oder 2011 oder 2012. Zu der Zeit war ich Student an der TU Clausthal, Wirtschaftsingenieurwesen, und da haben wir mal so einen Slot bekommen. Es war halt ein Kampf, wie man es kennt von jeder Ami-Company halt, dass da, du kriegst da ja keinen ran halt. Frag mich nicht wie halt, aber irgendwie habe ich es hingekriegt da, weil ich bohre halt auch über. Also ja, ich versuche so lange, bis es irgendwie funktioniert. Und irgendwie habe ich dann mal einen bekommen. Und dann haben wir auch in der Tat einen Slot bekommen. Und das waren K-Swiss-Sneaker, VK 30 Euro, ungefähr 1.100 Paar oder so. Und man muss dazu sagen, halt zu der Zeit war ich am Start, der mittlere Bruder Enes, Abdulaziz, und also mein dritter Bruder, und ich hatte so eine Teilzeitkraft. So, und das war so eine 100, 120 Quadratmeter Wohnung, die wie so ein, es war so ein alter Gemeindesaal, also sehr geradlinig war, im Sinne von, es waren keine Wände da. Und also wir hatten gar nicht die Manpower halt, um das eigentlich zu stemmen. Weder finanziell, da haben wir dann halt mit unserem Lieferanten abgeklärt, dass er uns Zahlungsziel gibt, also dass er uns die Ware liefert und auf 30 Tage. Und dadurch, dass es nur eine Variante war, es war halt ein Modell von K-Swiss, haben wir die Sachen vorgepackt. Also das heißt, wir haben
ja
jeden Schuh in den Karton und außen nur noch die Größe draufgeschrieben. Und der Deal hat gezündet. Der Deal hat gezündet.
Aber das war dann, also wie muss man sich das vorstellen? Du bewirbst dich auf diesen Deal, du sagst, das ist mein Produkt, das habe ich an Menge da, das ist der Preis. Und dann sagen die, yo, ist für uns ein Wow-Deal. Und dann sagst du, alles klar, Feuer frei. Und in dem Moment hast du dann zu deinem Lieferanten gesagt, okay, ich kaufe die Ware.
Genau.
Ja.
Du kannst dann, also das war natürlich auch immer so ein, dass man das so von der Chronologie so hinbekommt, dass man im Idealfall irgendwie ein paar Tage vor dem Deal
die Ware hat,
die eBay-Artikelnummer schon eingereicht und so weiter, also den Deal schon erstellt hat mit dem ganzen Content und dann halt irgendwie 3 Tage später der Deal zündet. Du hast halt dann, die meisten bei eBay haben über PayPal bezahlt, du hast dann irgendwie am nächsten Tag deine Kohle und hast dann mehr oder weniger 27, 28 Tage erstmal das Geld vom Lieferanten. Natürlich auch profitabel, muss man dazu sagen. Ne? Also zu der Zeit, so dass man da irgendwie irgendwas unprofitabel macht, gab es nicht halt.
Ja.
Ne? Also waren ganz andere Zeiten im E-Commerce, wo, also heute, ne, wo die sagen, ja, du, Neukunde, 20, 30 Euro, lege ich gerne mit drauf. Das ist Bullshit. Da haben die halt, also die Leute damals haben halt auch richtig Geld verdient. Also ich habe, soweit ich mich erinnere, waren es, glaube ich, habe 11, 12 Euro für den Schuh bezahlt. Irgendwie ich sowas.
Das wäre meine nächste Frage. Was muss man sich vorstellen? Weil so ein K-Swiss, weiß nicht, Retail war wahrscheinlich 75, 80 oder?
Ja, irgendwie sowas, genau.
Dann verkaufst du ihn für 30 brutto, das ist 25 netto. Also im Endeffekt ist das ja dann auch kein hoher Preis mehr für den Kunden.
Nee.
Na, aber wenn du sagst, für 12 eingekauft, dann hast du ja halt auch noch deine.
Ja, so ungefähr 2,5 Markup, ist eigentlich eine gute Marge. Natürlich absolut ist es nicht so viel, ne? Also, aber mit dem Kostenapparat und so weiter hat das schon relativ gut funktioniert. Ich denke mal, wahrscheinlich sind ich habe es nie nachgerechnet, weil das war auch nie unser Tenor, dass wir da echt so, was haben wir heute verdient? Das war
einfach
nie,
durchgezogen.
Genau, ja. auf jeden. Wir haben uns weder monatlich noch wöchentlich hingesetzt und geguckt, was, wir hatten ja auch gar keine Ahnung, ehrlich gesagt. So, die ist jetzt, ne, ich habe ja gesagt, 2,5 Markup, so, dass ich das gelernt habe, das hat ein bisschen gedauert. So, früher sind auch so irgendwelche als wir dann größer waren, auch Verkäufer, also, ne, Handelsvertreter und so reinkommen und haben mir irgendwelche Socken verkauft für 1 Euro das Stück oder so und gesagt, hier, kannst du für 4 Euro verkaufen, hast hohen Markup und so. Ich habe das gar nicht verstanden, halt, was er meint halt. Musst du dann auch erstmal lernen, dass 2 Euro absolut Deckungsbeitrag eigentlich mir gar nichts bringt, wenn ich das Ding dann noch versenden soll, weißt du?
Noch versenden und genau. Dann kommt noch dieses ganze Thema Markup, Brutto, Netto.
Ja.
Also da sind ja auch so ein paar Fallstricke, ne, wo man dann, ich kenne diese Tabellen auch damals, als wir noch andere Marken zugekauft haben, ne, wo dann der Brutto VK steht und dann kommt sozusagen, also der VK als Bruttopreis und der Einkaufspreis aber als Nettopreis. Mhm. So, damit es halt auch nach einem noch größeren Discount aussieht. So, ne? Also das, klar, da muss man reinwachsen.
Ja, das Learning muss man halt machen. Also wichtig ist halt, dass man es überlebt halt. Aber ja, das war der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich weiß noch, das war Klausurenphase, saß in der Unibib, 8 Uhr ging der Deal los. Ich war die ganze Zeit, eigentlich muss ich lernen, so, habe ich natürlich auch gelernt, aber die ganze Zeit auch F5 gedrückt, so eine Seite aktualisieren. Weil eBay hatte so ein, was jetzt auch voll viele Shopify-Stores und so nachgebaut haben, teils meine ich diese Funktion, so, wie viel verkauft in den letzten 24 Stunden und so. Das hatte schon eBay, muss man sagen, zu der Zeit halt sehr viele Sachen, die halt echt sehr gut gemacht waren. Und da konntest du dann sehen, halt letzte Stunde irgendwie 200 verkauft und das ist halt richtig durchgeballert. eBay hat mich um 12 Uhr oder kurz vor 12 oder irgendwie sowas angerufen, meinte, ey, hast du noch mehr Schuhe halt? Ich meinte so, nee. Das waren halt diese 1000, 1100, so, waren so noch ein paar Restgrößen, aber es ist einfach so, gegen 12 Uhr war eigentlich der, ne, bis auf irgendwie Größe 40 oder 41 war alles weg.
Und dann habt ihr geguckt, dass ihr das einfach immer wieder macht. Genau. Dann habt ihr irgendwann euren eigenen Shop noch gemacht?
Der Shop,
also den Online-Shop?
Der müsste, glaube ich, 2010, 2011, das war, als wir dann zu Plenty kamen.
Plenty Markets,
genau. Wir waren vorher halt einfach die ganze Zeit ja, klassischer eBay-Seller und einfach so über eBay ohne Software, ne, auch so Rechnungen und so alle per Hand geschrieben.
Mhm.
Also per Hand im Sinne von Excel halt und dann aufs Konto gegangen, geguckt, hat jemand bezahlt. Also sehr manuell alles, jeden Ablauf, jeden Artikel noch geprüft und so weiter. Die Pakete zur Post gebracht. Wir sind dann in Kontakt gekommen mit einer, ja, die waren auch selbst E-Commerce, also die hatten selbst einen E-Commerce-Shop, aber haben auch so ein bisschen Consulting gemacht für Plenty. Und die meinten so, ey, mach doch hier dieses Plenty Markets, so, dann habt ihr noch Amazon und ich wusste gar nicht, wer ist Amazon halt so. Zu der Zeit könnt ihr halt diese Rechnungsversand, also sehr viel automatisieren und so. Und im ersten Moment meinst du, nee, eBay ist, ne, wir sind happy mit eBay, so eBay.
Ja, wir wissen, was wir machen und
genau, eBay ist geil, so. eBay war für uns halt einfach Shopping. Also das ist dann so gesehen diese Webseiten und das war für uns gar nicht so richtig präsent halt. Ne? eBay, also Shopping im Internet war einfach eBay.
Ist wie heute Amazon für viele.
Genau.
Also es gibt ja viele, die ganz sagen, genau, ich kaufe einfach bei Amazon, ich gucke gar nicht mehr.
Ganz genau.
Und ich glaube, die Shops, die jetzt, also es ist vielleicht nochmal ein Unterschied, ob du jetzt eine Marke, wo Leute irgendwie sagen, okay, ich weiß nicht, ich google jetzt nach der Marke, weil ich will auf die Website kommen. Für uns ist ja Suchmaschinenmarketing, ich bitte dich, ne, weißer Sneaker, so, da werden wir nicht auf Platz 1 landen. Mhm. Aber ich glaube, sonst ist halt auch Google Shopping super wichtig. Ich merke das bei mir, ich gucke immer bei Shopping, weil man nicht mehr in diesem Modus ist, dass man irgendwelche Websites durchforstet.
Mhm. Ja, einmal das, und was jetzt zum Beispiel mir hier in Berlin aufgefallen ist, wenn ich den Leuten dann sage, ne, wenn wir ins Gespräch kommen und so weiter, ja, was machst du, Outlet 640, das Erste, was die aufmachen, ist Instagram.
Mhm.
Ne? Und ich sag denen so, nee, nee, geh mal so meinen, sag, nee, ich guck mal Instagram. Und ich dachte, okay, krass. Also die gehen gar nicht mehr auf, also wenn, ne, wenn sie sich eine Marke angucken oder ins Shop oder so, wahrscheinlich, wenn man dann noch eine Zielgruppe jünger geht,
TikTok.
Dann werden die wahrscheinlich sagen, TikTok so. Ne? Also wenn ich denen sage, ey, wenn die mich fragen, was machst du? Ich sage, ja, ich habe einen Online-Shop, Outlet 46. Dann gehen die halt auf TikTok. Und wenn du es dann nicht existent bist, dann bist du anscheinend tot. Also anscheinend ist es so, weil das, ich habe das jetzt bis jetzt immer nur mit Instagram erlebt. Und da dachte ich mir, okay, krass, die Leute gehen gar nicht so in den Browser oder so.
Alter. Dann sag doch mal, wie kommt ihr denn auf so viele Bestellungen? Wie sieht euer Marketing aus? Wenn du sagst, Instagram ist jetzt gar nicht so deine Welt, sondern...
Instagram, ja, ist bei uns nee, nicht unbedingt, ist jetzt nicht unser so Steckenpferd. Wir haben da früher sehr viel ausprobiert, 2015 und so weiter. Als es noch relativ neu war, haben wir sehr, in der Tat sehr viel mit so Live-Gängen und so weiter. Alles, was viele Leute jetzt eigentlich so machen und was man auch machen sollte, würde ich mal behaupten, sofern es halt zur Marke passt und so weiter. Wir haben natürlich einfach aufgrund der, ja, also dieses eBay-Ding haben wir dann echt professionalisiert. Das haben wir komplett systematisiert halt, ohne Scheiß. Also das war, wie gesagt, diese Zahlen und so, ne, unsere Umsätze waren uns immer sehr bewusst, aber wir waren dann mal einmal auf so einem eBay-Event, wo wir halt auch selten hingegangen sind, aber da meinte irgendeiner von den eBay-Mitarbeitern, meinte, ey, ihr seid mit irgendwie, ich weiß gar nicht, was meint er, 15 Millionen oder so, der größte eBay-Wow-Partner im Bereich Mode. Und es war uns gar nicht bewusst, es war uns jetzt auch nicht so, okay, geil, wir sind jetzt krass oder so. Wir haben halt einfach nur die ganze Zeit exekutiert, ne, also, aber gehustelt. Das haben wir dann, ja, einfach gehustelt halt, und das war dann aber echt, also wir waren da halt überhaupt nicht mehr wegzudenken. Das hat aber auch eine enorme Strahlkraft, auch für Lieferanten, weil die Leute haben halt gesehen, okay, krass, die knallen da jeden Tag irgendwie, natürlich hat auch nicht jeder Deal gezündet, aber so, der größte Teil hat gezündet, und das war ja auch für viele Lieferanten eine super Situation, jemanden zu finden, der einfach viel Menge und dann halt auch tief in die Tiefe. Das ist ja meistens der Struggle halt. Die Leute haben dann halt irgendwie ein
Produkt, was gut, genau, geht, den Rest kannst du
vergessen. Genau, und dann haben die halt auch große Mengen. Aber wo kriegst du die weg halt? Ne, wenn du, und die haben ja zu der Zeit auch nur fast nur so stationäre Seller gehabt, die dann sagen, okay, ja, ich bestell mal 10 Stück. Da sagt der Große, naja, geil, 10. Hier sind immer noch 10.000, so, was soll ich mit deinen 10? Deswegen war das halt sehr gut halt aus vielerlei Sicht. Ein Punkt natürlich halt, der uns sehr geholfen hat, den wir dann halt irgendwann auch geswitcht haben. Also ich meine, wir sind dann auf Plenty, dann, also schlussendlich sind wir doch auf Plenty gegangen.
Ja.
Wir haben uns dann doch irgendwie dann gesagt, okay, komm, machen wir das. Aber Outlet 46 war einfach so stiefmütterlich einfach irgendwo im Hintergrund, war einfach da.
Website war da, weil Website, ihr konntet die ganzen Daten aus dem System sowieso einspeisen.
Genau.
Kein Riesenaufwand.
Nee. Ja, das war ja das erste System, also davor dieses eBay-Ding, das war jetzt kein richtiges System, aber da hatten wir dann halt dann auch erstmal dann, wir waren immer noch eBay-Seller, wir waren dann auf Amazon live, da haben wir gesehen, okay, krass, da kann man ja echt gute Preise, also noch viel, viel teurer noch als auf eBay verkaufen zu der Zeit. Amazon war locker, konntest du 20-30% ohne Probleme teurer verkaufen, und dann gab es noch so ganz viele andere Marktplätze wie Mein Paket und so weiter, die es heute alle gar nicht mehr gibt. Hitmeister ist jetzt Real, mittlerweile sogar Kaufland, von Real zu Kaufland, also heute ist, ne, also Kaufland.de war ja mal Hitmeister. Also viele andere Schnittstellen, man konnte vieles automatisieren, das war für uns dann doch sehr gut. Und irgendwann so wenn ich jetzt so, sag ich mal, sehr weit vorspule, irgendwann 2015, 2016 war das so, wo wir gemerkt haben, dass diese eBay-Wows an ihre Grenzen gekommen sind halt. Also man konnte da immer noch relativ viel verkaufen, aber die Zahlen waren eher rückläufig, plus irgendwie hat mir mein Gefühl auch gesagt, dass das so, wie soll ich sagen, wir konnten eigentlich nur noch mehr verkaufen, indem wir mit den Preisen runtergehen. So, und das ist dann nicht gesund halt, ne? Das ist natürlich im Interesse von den Plattformen halt, ne? Und das ist jetzt nicht, ich würde jetzt nicht sagen, deren das gewünschte Ergebnis, aber natürlich gucken die halt, dass so viele Seller auf die Plattform kommen, dass die Preise sinken halt, ne? Dass man halt so dieses Setting hat, dass ja, diese Nullermarge halt eintritt.
Das sind halt richtige, ne? Wow-Deals für die Kunden zumindest.
Ganz genau halt, ja. Ich meine, das ist ja dann deren Ziel. Und dann haben wir halt angefangen, uns um Outlet 46 zu kümmern, um das dann halt so als Ziel, halt das Online-Outlet in Deutschland zu etablieren. Und ja, dann haben wir den Shop einigermaßen schick gemacht und also im Vergleich zu vorher. Und dann halt auch im Bereich Marketing sehr, sehr viel ausprobiert, wenn nicht sogar zu der Zeit alles, was geht.
Also alles, was geht, heißt dann Affiliate-Marketing, Newsletter, SEO, Anzeigen geschaltet auch, oder?
Google Ads, ja. Mhm. Dann sowas wie Criteo Retargeting, irgendein SEO-Berater für ein paar K im Monat, der übrigens aus Berlin kommt oder kam, ich weiß gar nicht, ob der noch hier rumturnt. Ja, da haben wir echt alles Mögliche mitgemacht.
Und eure Ware bezieht ihr von irgendwelchen anderen Großhändlern, Zwischenhändlern oder auch direkt von den Marken? Kommen auch Marken direkt zu euch und sagen, hier, wir haben hier noch Stock, verkauft das mal bitte. Wie muss man sich das vorstellen?
Es hat sich enorm geändert. Also zu den ganz Anfängen war ja Internet schon so echt rotes Tuch. Es war richtig No-Go für die meisten oder was heißt für die meisten, fast alle Marken. Weil es A, einerseits so eine Erscheinung war, so von wegen kommt, ja, also so kommt mal und dann ist es wieder weg. Also ne, nur so ein paar Jahre so ein Hype und dann ist das Ding gelutscht. Und dann der zweite Punkt natürlich, dass wir mit Discounts kommen, also mit Rabatten. Das ist halt in der Magenwelt damals.
Und dass jeder das sehen kann.
Genau, genau.
Wenn jetzt irgendein Laden in irgendeiner Stadt das macht, kriegen es ja auch nicht so viele mit.
Genau, genau. Also darum war ja auch, oder ist vielleicht heute immer noch, weiß ich nicht. Wobei es hat sich halt sehr stark geändert, muss ich dazu sagen. Also einerseits bin ich der Meinung, dass im Internet wenige zu Vollpreis kaufen. Also ich meine, gehen wir mal vom Setting aus, du gehst auf einen Webshop, egal welcher, sogar die Luxusstores, du kriegst direkt einen Neukundengutschein oder Willkommen oder dies. Der eine macht es irgendwie verdeckt, der andere macht es offen, aber irgendwie hast du irgendwie immer einen Rabatt. Das heißt, für mich ist dieser Kanal halt auch beim Kunden, also auch wenn man ganz zurückgeht, wie hat das Ganze gestartet? Da war das auch so, ey, ich habe den Fernseher gesehen und im Internet, aber irgendwie günstiger. Also das ist halt schon mit dem günstigen, also mit dem Sale-Ansatz gestartet. Aber zurückzukommen zu der Hauptfrage halt, also es war damals schwierig halt, ne? Die Leute haben, also es gab sogar Lieferanten, wir waren da mal einmal auf der Bread and Butter, wo dann auch einige sagen so, ey, wir verbrennen die Ware. Ganz einfach so. Weißt du, also so nach dem Motto, bevor wir die in den Sale-Kanal geben, wird die halt dann einfach entsorgt. Verbrannt, geschreddert, was auch immer.
Das hast du ja wahrscheinlich bei Luxus-Designer-Marken sowieso ganz viel. Wie ist das jetzt? Also ist es eher schon die Akzeptanz, hast du gerade gesagt, ist jetzt schon größer dem ganzen Outlet-Thema
definitiv. Also ich glaube, was wir halt sehen, ist halt einmal, dass sie halt einfach verstanden haben, okay, es gehört dazu. Insbesondere, wenn es halt Altwaren sind, wenn es jetzt nicht die aktuellste Kollektion ist. Aus meiner Perspektive, da kann man natürlich sagen, okay, ja, du betreibst ein Outlet, erzählst du das, aber für mich ist es halt wenn Brands das smart managen, ein sehr guter Kanal, um Neukunden zu generieren. Ja, weil wir dürfen halt nicht vergessen, in Deutschland, oder ist nicht nur in Deutschland, aber in Deutschland hat da nochmal einen höheren Fokus auf Sparsamkeit. Ja, das heißt, der Kunde, der einen Porsche Turbo fährt, der wird auch bei Rolex nach Prozenten fragen. Der fragt auch bei Porsche nach Prozenten. Und der wird halt auch im Internet nach Preisvergleichen suchen. Nicht immer. So, ne, wenn er die aktuellsten Nikes oder die Nikes, was weiß ich, Balenciaga Stuff haben will, dann wird er Vollpreis zahlen. Aber wenn er jetzt irgendwas braucht, was er vielleicht, weiß ich nicht, nur für einen Urlaub haben will und jetzt nicht Vollpreis, dann wird er es irgendwo diskontiert kaufen. So, und dann müssen die sich halt fragen, wollen wir da mitspielen oder nicht halt. Ne, weil ansonsten würde ich behaupten, verlieren sie halt einfach einen Teil, wo sie halt eigentlich das dann halt sich, einerseits sie werden die Ware los, in der Regel zum deutlich besseren Preis, als wenn sie es irgendwelchen, wenn es geschreddert wird, dann sowieso, nein, gar nichts. Oder halt natürlich, was halt auch sehr viele machen, halt irgendwie Export irgendwo, ich sag mal in die Wüste, ja, also irgendwo, wo es keinen interessiert, also raus aus den Kernmärkten.
Und dann ist es aber wahrscheinlich eher so Kilopreis, oder?
Ja, da gibt's so Kilo oder das sind, da habe ich auch schon mal so ja Preise gesehen, was da teils dann, das ist völlig irre.
Also gib mal ein Beispiel, dass die Leute so ein bisschen
ja, ich sag mal
eine
so,
Idee kriegen, worüber ja,
so,
man da spricht.
So eine mittlere Brand mit so, also die, also eine gestandene mittlere Brand halt.
Wäre so beispielsweise.
Was kann man denn da so sagen? Ja, so Massenmarkt-Brand halt,
sag ich mal. Also eine Calvin Klein oder ist das schon?
Ja, das ist schon ein bisschen drüber. Ich sag mal so eine gute es ist jetzt kein Adidas, ne?
Also, ja.
Aber es ist
okay,
ne, sowas in Richtung Adidas. Ja. Aber es ist kein Adidas halt, ne? Nicht, dass die Leute es falsch verstehen, ist kein Adidas.
So eine S. Oliver, kann man so sagen, in die Richtung?
Boah, ich würde sagen, so ein bisschen drüber.
Okay.
Irgendwo dazwischen halt. Mit so Retail-Preis, also ne, so UVPs, also unverbindliche Herstellerpreisempfehlung von so 70, 80 Euro, wo die das dann halt Leuten für 3, 4 Euro geben, das Paar.
Boah.
Wenn die es dann halt rausbringen halt aus dem Land, ne? So nach dem Motto. Und da war ich auch erstaunt. Also es ist nicht mein Daily Business, weil ich habe damit gar nichts zu tun, aber ich habe mal so eine Liste gesehen, wo halt einer versucht hat, die halt hier in Deutschland zu verkaufen. Das kommt natürlich auch vor. Ne? Ich meine, es geht um viel Geld dann drin, wenn du so willst, ne? Wenn du dann irgendwie für 3, 4 Euro so ein paar Schuhe kaufst
und
du kannst die halt für 20 oder 17 verkaufen und das sind ja dann meistens große Mengen, das sind 10.000 Paar. So, dann hast du 100.000 und denkst dir, okay, du mach ich. Also, es gibt genug Leute, die das machen, also wäre nicht mein Business, ne?
Ja.
Aber ich habe das sowas mal miterlebt und da war ich auch erstaunt. Ich dachte, krass, also die hauen das dann so günstig raus, dass es dann halt irgendwie ein Fremdmarkt, aber ja, mittlerweile, bestimmt gibt's das immer noch, aber jetzt ist es gerade so, dass wir immer mehr mit Marken direkt zusammenarbeiten und auch in der Tat viele Marken halt bewussten Kanal suchen oder eigentlich auch gar nicht so richtig wissen, was sie damit machen sollen. Also es ist auch bei größeren Shops, also bei den richtig großen, auch so ein Punkt, dass die oftmals keinen so richtig haben, der sich darum auch kümmert. Und das ist eigentlich aus jederlei Hinsicht halt fatal halt, ne? Sei von mir, ne? Nachhaltigkeit, deren eigene BWA. Das sind einfach so Positionen, die da einfach tot liegen, teils auch Jahre und keiner, es juckt keinen halt. Es interessiert keinen. Und keiner wird es auch machen. Das ist der nächste Punkt. Das ist, glaube ich, so ein bisschen so eine Arschaufgabe, so wenn du so willst halt, ne? Das will sich eigentlich keiner so richtig drum kümmern. Das, also die Erfahrung mache ich, wo dann so das Gefühl ist, dass wir die immer so, ja, wie sie, ne, also immer wieder animieren müssen und dann, ja, wir haben da eine Riesenliste. Das ist so ein bisschen ist seltsam, aber es wird immer besser. Also wenn ich jetzt so die Entwicklung sehe, wird es immer besser. Und wir sind halt auch jetzt schon so lange im Game, dass wir halt mehr oder weniger, ich weiß nicht, ich kann ja jede Marke besorgen, so, wenn du so willst, ja, also das ist nicht mehr das Problem. Deswegen, ich gehe auch ab und zu mal, gehe ich noch auf, oder jetzt, seitdem ich in Berlin bin, gehe ich natürlich öfter, weil es meistens hier vor der Tür ist. Und die meisten, also manchmal gehe ich auch auf Stände und quatsch mit denen halt so wie, ne, so ganz normal,
ob die Opsis
sind, genau.
Ja. Mhm. Ja.
Und viele, es gibt immer noch natürlich, die sagen so, nee, machen wir nicht oder wir haben einen Kanal. Und ich sag denen dann auch so, okay, alles gut. Also ich bin jetzt hier, ne, so fairplay-mäßig, um zu fragen, weil da war jetzt zum Beispiel genau konkret so ein Fall, da war ich auf dem Stand, weil ich einfach mal das abchecken wollte, weil ich ein paar Tage vorher eine Liste bekommen habe mit 25.000 Socken von der Marke. Und dann war ich im Stand, ja, hier fahrt ihr Outlet 46 für, ne, Online-Outlet, wir kaufen Off-Season-Stocks auf und so weiter. Und dann meinten sie, ja, nee, kein Interesse. Dann meinte ich, okay, alles gut, aber ich bin halt immer jemand, der fair spielt. Ich habe nur vor ein paar Tagen halt einen großen Stock angeboten bekommen. Und ich bin immer gerne der, der es eigentlich mit dem Marken direkt macht, weil ich dann ganz genau weiß, sollte das eigentlich hier in Deutschland landen oder, ne?
Ja.
Und man halt auch insgesamt halt einfach in Kontakt ist mit den Marken. Es ist einfach viel, viel besser für beide Seiten. Ja, und dann kam dann halt so, ja, okay, dann lass mal Kärtchen hier, können wir mal quatschen. Ne? Also es ist halt so ein bisschen, ne, wo ich mir denke, warum muss das eigentlich so sein? Halt?
Ich glaube, das ist aber auch bei vielen so, dass sie denken, okay, entweder verkaufen wir es selber rabattiert und wenn das nicht klappt, dann geben wir es halt an den Restpostenhändler, der es irgendwo ja, hingibt.
Sie kriegen es nicht hin halt, das ist das Problem. Sie kriegen es, also irgendwie, was heißt, sie kriegen es nicht hin, aber irgendwie, das ist ja auch das so ein bisschen dieses zweischneidige Schwert halt, ne? Wenn du, ja klar, ne, die Super-Experten sagen dann so, nee, das machen wir selber halt, ne? So, wir behalten die Kontrolle. Ja, okay, mach doch. Du, dein Kunde kommt, um Neuware zu kaufen. So, und dann sieht er halt die alte Kollektion, die gar nicht signifikant anders ist als die neue.
Mhm.
Zum Beispiel, ne? Kann sein.
Ja, aber ist ja
ist so. Halt schwierig.
Das hat ja, genau, das hat ja irgendwo seine Grenzen und gerade, wie du sagst, selbst auch in stationären Läden. So, wenn du den halben Shop voll machst mit irgendwelchen rabattierten Geschichten und dann ist ja klar, dass die Leute auch erstmal gucken, ah, was gibt's denn da im Angebot?
Genau.
Ist das jetzt wirklich, ist das schlechter oder, ne?
Genau.
Also ich glaube, es gibt viele, die einfach erstmal im Sale gucken. Und
deswegen sage ich ja, dieser Weg halt über ein Outlet, das muss ja nicht, ne, nicht wir sein, kann doch jemand anders sein. Also überhaupt dieses Off-Price-Segment.
Genau, weil du einfach weißt, da ist alles rabattiert.
Genau.
Und du hast auch eine Trennung zu den Dingen, die du jetzt gerade irgendwie neu bewirbst.
Genau. Und die sagen halt auch, okay, es hat einen Grund, weil es ist alt und dann gibt es ja auch mal dieses, ja, dieses ewig herumgeisternde Vorurteil, so dass es Outlet-Ware sei. So, Outlet-Ware sei irgendwie minderwertiger und so weiter und so fort. Also ich meine, bei uns ist das nicht der Fall, weil wir kaufen ganz normal reguläre Ware halt. Aber wenn dann jemand bei uns kauft, und ich sage jetzt einmal, keine Ahnung, Calvin Klein T-Shirt für 15 Euro, was normal 30 oder 40 Euro kostet. Und er sagt, okay, nice. Und vielleicht hat er noch nie ein Calvin Klein T-Shirt vorher gehabt.
Ja, kann also auch neuer Kundenzugang sein.
Genau. Und wenn er dann halt hier über, keine Ahnung, hier Kurfürstendamm läuft und sagt, ah geil, da ist ja Calvin Klein Store, da gehe ich mal rein und kaufe mir das für 40 Euro, weil jetzt einfach gerade da ist, dann wird das machen. Aber wenn er nie in diesen Genuss gekommen ist, und man darf sich halt nichts Falsches vormachen, auf dem Kudamm sind 80% sind Leute, die nicht bei Gucci einkaufen oder bei Louis Vuitton oder so. Also, ne, unabhängig davon sind wir in Deutschland sowieso sehr, sehr weit von diesem Luxuskonsum, sehr weit entfernt. Deswegen, also das heißt, die Massenmarken können da eigentlich sehr viel für sich rausholen, wenn sie es halt smart managen halt. Und nicht, dass immer so, es muss irgendwie im Hintertürchen ablaufen oder so Shopping-Club-mäßig. Ne? Das ist ja auch mal so eine gängige Frage. Seid ihr offen? Seid ihr zu?
Und jetzt ist euer größter Kanal aber die eigene Seite?
Mhm.
Okay, also das habt ihr dann richtig aufgebaut über sämtliche Marketingkanäle. Verkauft auch weiterhin noch auf eBay und Amazon?
Wir sind auf eBay und Amazon noch gelistet, aber nicht mit dem gesamten Sortiment. Ein bisschen was ist da, aber es ist, ja, Gott sei Dank wenig, was darüber läuft. Aber eBay ist auch so ein Kanal, wo wir eigentlich, weiß ich nicht, jede Woche überlegen, den abzuschalten.
Okay, und du hast ja erzählt, dass ihr halt auch so 15.000 Paar Socken und also, dass ihr halt auch richtig mit der großen Suppenkelle einkauft, wenn ihr denn einkauft. Du guckst dann einfach erfahrungsgemäß nach Gefühl, okay, diese Marke, das Produkt, das wird funktionieren. Guckst dann einfach, dass du den bestmöglichen Einkaufspreis kriegst. Oder ja, wie gehst du daran? Weil das natürlich auch, ja, ist einfach viel Ware, was dann auch da liegt, ne?
Definitiv, ja. Also das ist einem dann irgendwann gar nicht mehr so bewusst, weil man es ja halt einfach, ne, so ein bisschen Betriebsblindheit. Aber ich hatte es in der Tat letztens auch, wo jemand dann meinte, hey, wie, du kaufst jetzt irgendwie 1.000 Paar Schuhe, so? Und der nächste Satz war dann, ich hätte voll Angst. Also, ne, die Person meinte, ich wüsste gar nicht, wenn das nicht funktioniert. Ich glaube, daran gewöhnt man sich dann halt einfach so, ne, wie es das Business halt wächst. Aber wie gehe ich halt vor? Halt, grundsätzlich wollen wir natürlich immer im Idealfall, was heißt immer, wir wollen den Bestpreis haben, muss aber nicht auf jeden Artikel sein. In den Deals natürlich, da, ne, versuchen wir das abzubilden. Das heißt, wir gucken halt bei dem Angebot, wie sieht der Markt aus, wie sehen die Marktpreise aus. Die können sich natürlich aber auch zwischenzeitlich ändern, zwischen Lieferung und so weiter. Ne? Das ist, da hat man natürlich auch keinen Einfluss drauf. Und sonst ist es halt natürlich Erfahrungswerte und Gefühl halt. Ja? Also es ist halt, ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie, ich könnte jetzt sagen, ja, wir haben einen Algorithmus gebaut, der per KI die Stammdaten auswertet und dann uns vorhersagt, was passiert und so weiter und so fort. Aber sowas haben wir nicht. Wir gucken uns natürlich immer mal so natürlich die Deals an, wie die performt haben am Folgetag oder wie viele Artikel haben wir verkauft und so weiter. Sowas gucken wir uns schon an. Aber so jetzt viel, viel tiefer gehen wir gar nicht rein. Könnte man natürlich, ne? Ich sage gar nicht, dass es falsch wäre oder so. Aber ja, und meistens ist es natürlich halt auch so, wenn dieser Stock da ist, dann ja, solltest du ihn halt komplett schlucken, weil andererseits der vielleicht an andere Seller noch gerät. Ne? Also zum Beispiel halt jetzt 15.000 Paar Socken. Wenn ich jetzt 5 kaufe, kaufst du 5. Also ne, ich 5.000, du 5.000.
Und dann bringt ihr euch
und der andere 5.000
zu unterbieten
und
an.
Kann natürlich sowas passieren halt. Ne? Deswegen im Idealfall schlucken halt und dann kreativ werden.
Ja. Und das Geld liegt da tatsächlich dann im Einkauf. Also lieber mal ein bisschen mehr einkaufen und dann noch mehr Möglichkeiten haben. Ne? Aber jetzt ist sowas irgendwas, was ihr für die Zukunft angedacht habt, da nochmal mehr technisch irgendwie reinzubringen? Oder was sind so die Steps, die vielleicht in Zukunft kommen? Weil wenn du jetzt sagst, na, wir machen das schon so lange, dann stellt man sich ja auch immer so die Frage, okay, was können wir verbessern? Was wollen wir als nächstes machen? Macht ihr vielleicht irgendwann stationäre Stores? Gib mal da so einen kleinen Einblick.
Also Ideen gibt's viele halt. Die müssen halt umgesetzt werden. Ne? Das weißt du selber halt A und O halt. Ne? Weil sonst, ich hatte ja hier 6 Monate lang so einen Pop-Up-Store eröffnet. Das war eigentlich ziemlich gut. Oder das heißt eigentlich, das war ziemlich gut. Einfach, also die ersten 4 Monate habe ich auch dort, also habe ich einen Store alleine gemacht, das war so ungefähr 80 Quadratmeter. Das war super halt, weil ich dann einfach auch mal gesehen habe, wie die Kunden überhaupt einkaufen. Es ist komplett konträr dem halt, was online passiert. Ich habe gemerkt, dass Retouren gar nicht unbedingt, dem passt mir nicht, auch wenn die Leute das da ankreuzen und alle meinen, die Passungenauigkeit wäre das Problem. Das ist nicht das Problem. Natürlich auch ein Teil des Problems, aber es ist nicht das Kernproblem. Ein großes, was ich auch über Menschen gelernt habe, wie unsicher Menschen sind. Ja, also das war echt sehr spannend, wie bildhübsche Menschen, egal ob Mann oder Frau, reinkamen und einfach komplett unsicher waren. Also mit sich oder auch unzufrieden mit sich selbst. Und das war halt echt ein Learning, wo ich dachte, okay, krass. Und dann habe ich das auch verstanden, okay, warum sie halt vieles zurückschicken. Ja, sie sehen es halt auf dem Modelbild anscheinend oder haben irgendeine Vorstellung oder haben es bei Instagram bei XYZ gesehen. Und dann kommt es nach Hause und dann sieht es eigentlich genauso gut aus. Aber sie sagen so, nee, weißt du, das kann ich nicht, dies nicht. Und dann geht das wieder zurück halt. Und was ich gelernt habe, ist, wenn man so die Ausgangslage halt, so wie wir sie haben, so als E-Commercer mit Ware auf Lager und der Flexibilität und so weiter, ne, so Ware nachzusteuern oder auch Ware, die nicht läuft, wieder zurückzuschicken, dass das sehr easy money ist. Also es ist wirklich, also auch easy business. Also ich weiß noch den ersten Tag, den hatte ich aufgemacht, das war so Samstag. Da habe ich sogar erst um 13 Uhr oder so, weil ich hatte noch ein bisschen was zu tun und so weiter. Und dann war ich erst da irgendwie 12 Uhr. Und eigentlich hätte ich ihn auch gar nicht aufmachen dürfen. Es war zum 1.5. war der Mietvertrag oder 2.5. Und es war ein Samstag davor. Und es war gutes Wetter und hier ist so ein Markt auf der Kollwitzstraße. Und ich dachte mir, Alter, ich will jetzt wissen, was abgeht. Ich will unbedingt wissen, halt, was passiert halt, ne? Und der Store war sehr, sehr, sehr banal, halt, wirklich sehr banal. Also ich hatte kein Schild, kein gar nichts. Ich hatte da ins Schaufenster, ich kann dir später mal zeigen, wenn wir langlaufen. Da war einfach ein von der, also ich war zur Untermiete, ich habe von dem Hauptmieter, weil die waren so ein paar Bänke und so weiter, ich habe es einfach so ein Schaufenster reingepackt, so auf Berlin-Art halt, und dann so ein paar Sneaker drauf und dann mit den Preisen halt gearbeitet. Halt nicht, gearbeitet, also UVP und dann durchgestrichen und dann den richtigen Preis. Und ich hatte da irgendwie an diesem Samstag von 13 bis 18 oder 19 Uhr irgendwie übelst viel Spaß gehabt. Gar nicht die krasseste Ware da gehabt, weil wir zu der Zeit auch gar nicht so, ich hatte nur mit Sneakern angefangen, auch nicht die krassesten Sneaker zu der Zeit hatten. Ich weiß nicht, ich hatte nicht meine Musikdings, ich habe mit meinem MacBook der Mucke abgespielt.
Also spartanisch gehalten.
Ich hatte nur Barzahlung und dann hatte ich noch eine Nacht vorher PayPal eingerichtet, dass ich gesagt habe, okay, ich brauche irgendwie eine digitale Zahlungsart so. Ein Kassensystem und so, das hat mir noch relativ schnell hinbekommen über unser Shopsystem. Das war super halt, das hat echt gut funktioniert mit dem Handyscan und so weiter, das war top. Der Tag war zu Ende, ich habe die Kasse gezählt und waren irgendwie 2.300 Euro in der Kasse, wo ich dachte, krass. Und irgendwie, keine Ahnung, 1.000 Euro Deckungsbeitrag oder so, 1.100 so. Da dachte ich mir, okay, was ist das denn? Das war ja richtig einfach so. Und du hast halt auch Spaß gehabt.
Noch ein paar Tage und die Fixkosten sind schon mal drin und dann.
Ja, locker, locker. Und die Kunden waren halt übelst happy. Und die sind reingekommen und haben halt gefragt, ey, warum ist das so günstig? Versus halt im Internet fragen die so, suchen die noch nach dem 20. Gutschein.
Aber das hatten wir auch. Wir haben auch mal einen Pop-Up-Store gemacht und haben dann eben auch so, wir wollten unsere ganzen Custom-Sneakers loswerden, weil wir dann umgeschwenkt sind auf unsere Eigenmarke. Und dann ist halt irgendwann ist ja der Punkt, wo du sagst, okay, jetzt muss ich es einfach loswerden, weil danach werde ich es nicht mehr anbieten selber.
Genau, genau.
So. Und dann haben wir halt auch gesagt, okay, komm, irgendwie 60, 70 Euro so ein Paar, was vorher 180, 200 Euro gekostet hat. Und das war dann auch cool zu sehen und konnte man halt auch gut was drehen. So, wir haben das auch nur 3 Tage gemacht. Wir hatten das auch so, also wir haben es versucht, so gut wie möglich zu machen, aber es war natürlich einfach so provisorisch, ne? Also für 3 Tage. Manche Leute haben es aber dachten, das wäre jetzt dauerhaft. Ne? Dann habe ich schon so gedacht, oh nein, nicht, dass sie denken, das wäre jetzt so unsere Idee von einem dauerhaften Store. Aber auf der anderen Seite ja eigentlich auch cooles Feedback. Und man merkt dann eben, wie du sagst, viele, die freuen sich halt einfach auch über gute Deals.
Ja, safe. Also ein ganz anderes Preiserwartung. Das war schon recht spannend. Und aber die Grundidee dahinter war auch eigentlich gar kein Retail-Store. Es ging eher so Richtung Quick-Commerce. Aber ja, wenn wir das jetzt noch anschneiden, dann springt das, glaube ich, den Rahmen. Aber es war auf jeden Fall, ich bin eigentlich da rangegangen und dachte mir, okay, so hoffentlich ist die Miete drin. Und habe gesehen, okay, krass, du hast irgendwie am ersten Samstag irgendwie 2.500 Euro Kasse an einem Ort halt. Man muss dazu auch sagen, das ist eigentlich ein Ort, wo man so Kaffee trinken geht. Restaurants und so sind hier in der Ecke, sie sind keine Shoppingmeile oder sowas. Also die Leute kommen nicht, um Klamotten zu kaufen. Es waren eher Spontankäufe, die da geschehen sind. Und wir hatten schon vor Jahren immer mal so eine Idee, so eine Art Franchise aufzubauen, ne? Weil wir haben die Ware, wir haben den Zugang und das war dann eigentlich so ein guter Use Case, wo man sagt, okay, guck mal hier, ich 80 Quadratmeter, miete so und so viel Ware ist im Laden, kannst du mit irgendwie 15.000, 20.000 Euro Umsatz machen, dir bleiben X, so, ne? Und wir haben jetzt mittlerweile auf Outlet 46 so einen Unterreiter, also unten im Footer, so von wegen Franchise und so. Sind auch schon 1, 2 Anfragen mal reingekommen, aber wir haben das jetzt auch noch nicht so weiter aufgearbeitet, weil man muss halt auch gucken halt, ne, weil es gibt da natürlich viele Leute, die dann halt einfach nur das Geld sehen, so, weil sie denken, okay, cool, so, wie kann ich jetzt auf entspannt irgendwie 5.000 Euro im Monat verdienen? Okay, kannst du halt rein theoretisch, aber das ist der falsche Ansatz. Also das wird meistens nicht gut halt. Ja. Also es wird vielleicht bei ein paar funktionieren, bei den meisten nicht, die würden dich dann nach 2 Monaten anrufen und sagen, ey, 5K sind noch nicht da oder so, weißt du? Deswegen halt, und dann kommst du, landest du halt irgendwie immer bei dem, du musst es selbst machen. Oder du darfst es selbst machen, ja. Und jetzt gerade nicht unbedingt, weil wir jetzt gerade so online echt gut funktionieren und dieses Momentum da einfach weiter aufnehmen wollen. Aber so grundsätzlich, so jetzt hier, ich sag mal, mehr oder weniger in jedem Bezirk von Berlin oder sogar in einigen Bezirken, so 2, 3 davon, ne, wenn man die halt so relativ flott und einfach aufsetzt, why not? So, weißt du, auch wenn die am Ende des Tages plus minus null laufen sollten, wovon ich nicht ausgehe. Wir können sie halt auch so thematisch und sortimentstechnisch komplett je nach dem Bezirk halt ausspielen. Ja, also ich sag mal, wenn du irgendwie einkommensschwächere, dann machst du dann halt irgendwie T-Shirts für 5 € rein. Wenn jetzt irgendwie da irgendwo, wo vermeintlich mehr Geld sei oder so, ne, oder die Leute zahlungskräftiger sind, kannst du andere Sachen einpacken. Und dass das super funktioniert, sieht man ja in TK Maxx zum Beispiel. Ich darf immer mal Lego kaufen gehen mit meinem Sohn und dürfen wir zum Alexanderplatz. Und ich mache natürlich immer mal einen Abstecher zu TK Maxx, die ja eigentlich das Business-Offline-Bereich machen, wobei sie jetzt dieses Jahr auch online gestartet sind. Bin ich mal gespannt, wie lange das geht. Aber wie viele Menschen da sind halt. Ich geh in Karstadt rein, wir holen das Lego, weil die bei TK Maxx meistens kein Lego haben. Ist einfach niemand. Es hat sich nichts geändert seit 20 Jahren. Also schon im Goslar-Gefühl, als ich mein Praktikum da war, gemacht hatte in der 11. Klasse, haben sich die Mitarbeiter einfach die ganze Zeit untereinander unterhalten und hat sich da halt, also wieder, also der gleiche Tenor wie in Goslar, wie in Berlin, und es hat sich auch in diesen 20 Jahren oder was nicht viel geändert. In der Spielzeugabteilung ist noch ein bisschen was, weil die ja echt viel Lego haben. Aber sonst, Klamotte ist echt einfach, das ist so krass. Es ist so erschreckend halt, ne? Also ich sag jetzt auch nicht, ey, ihr seid, also geschieht euch gerecht oder so, um Gottes Willen so halt, ne? Ich meine, da hängen Arbeitsplätze und so weiter dran, aber da muss ja einfach so ein Missmanagement oder was auch immer geschehen, dass, also, vielleicht sollte der Manager mal einfach mal rübergehen zu TK Maxx. Wahrscheinlich ist es wahrscheinlich auch viel zu, ich meine, ich kenne jetzt nicht persönlich, aber wahrscheinlich auch viel zu fein, um das zu machen. Aber du gehst halt zu TK Maxx einfach full. So, natürlich sind auch viele einfach so auf der Jagd oder gucken oder, aber trotzdem ist einfach das Leben. Und auf der anderen Seite ist so einfach Friedhof, weißt du, wenn du so willst. Also da ist so die Geburtsstation, aber andere ist so Sterbestation. Und TK Maxx ist halt im Offline jetzt so auf der Ebene oder in dieser Systematik. Es gibt natürlich immer mal so Leute, die so 2, 3 Outlets in irgendeiner, ne, so Local Heroes, aber die das so im großen Tenor ausspielen, sind die halt offline zumindest. Und ja, ich meine, die Zahlen sehen ja auch ziemlich gut aus immer, machen jedes Jahr Gewinne. Zalando macht ein bisschen was, aber es ist auch, also ich finde, es ist viel zu wenig für das, was Zalando eigentlich ist und wie groß Zalando ist und wie viele Retouren und wie viele Off-Season-Stocks die haben, ist das so ein bisschen auf halbem Gas, was die da so treiben.
Kommt euch aber ja zugute.
Ja, grundsätzlich jetzt, ja.
So, grundsätzlich wenn, ja. Und wenn ihr euch da weiter etablieren könnt, also jetzt mit dem Volumen, was ihr da schon dreht und in Zukunft wahrscheinlich noch mehr machen werdet. Sag nochmal zum Abschluss vielleicht, was du jetzt so aus den 20 plus, würde ich fast schon sagen, Jahren so mitgenommen hast, auch was das Unternehmertum angeht, was du vielleicht jungen Leuten, die zuhören, noch so mit auf den Weg geben kannst, als kleinen Tipp, kleinen Rat.
Also ich bin eigentlich nicht so der Freund von diesen Ratschlägen halt, ne?
Oder vielleicht kein Rat, aber
meine Learnings.
Aus deiner Perspektive.
Wie soll ich sagen? Also das Problem, die Herausforderung derzeit ist ja, das Gefühl, dass es überall Ratschläge gibt, ja. Also du machst Social Media auf, die Reels sind voll mit, Experten. Keine Ahnung, ja, dusch morgens kalt, trink deinen Kaffee 3-mal oder trink keinen Kaffee mehr, der macht müde oder was auch immer halt, ne? Jeder erzählt irgendwas. Das Allerwichtigste und was, aus meiner Perspektive jetzt einfach, und was gefühlt auch, also insbesondere was mir in Berlin aufgefallen ist, immer mehr abhanden geht, ist einfach sowas wie Intuition und Gefühl. Ja, also einfach so sein inneres Ich, Bauchgefühl, wie auch immer du es nennen willst, oder halt auch einfach seine Vision oder, also einfach der Fatih oder der Melvin, der jetzt einfach sagt, nein, so, ich gehe jetzt hier links lang und ich weiß es richtig.
Und das dann auch machen.
Und das auch machen, safe.
Weil ich glaube, das Gefühl haben schon, also ich glaube, das Gefühl haben viele, aber die lassen das gar nicht zu, das dann auch weiterzudenken oder zu sagen, okay, ich mach das jetzt. Ich gehe mal nach Gefühl, weil dann eben noch 3 andere kommen und sagen, hast du daran gedacht, hast du daran gedacht, fängst du an zu zweifeln. Und
ja, aber das Ende ist ja der Punkt halt. Aber wenn du dieses Grundvertrauen hast in dich selbst, dann ist es völlig egal, wer das, also ob es dein Vater ist, deine Mutter, wer auch immer, du ziehst durch halt.
Genau.
Weißt du, was ich meine? Also wenn, oder irgendwelche anderen Respektspersonen oder wer auch immer.
Genau, aber wenn du anfängst, ich glaube, das ist ein Riesenpunkt. Ich meine, wie viele Ideen hat man schon gehabt, die man dann nicht umgesetzt hat?
Ja.
Weißt du, und solange du nicht umsetzt und dann kommt jemand, dem erzählst du davon und dann fängt das so an, naja, hast du daran gedacht und da, ich glaube, das verstärkt dann ja nicht diesen Drang zu sagen, ich setze das jetzt um. Also ich glaube wirklich dieses, wenn du irgendwie ein Gefühl hast oder so, dann auch loszulegen, das ist, glaube ich, das, was einfach total wichtig ist.
Es muss, also, dass das in der Praxis dann umgesetzt wird, sowieso 100%, darüber brauchen wir gar nicht reden halt, ne? Das ist so das A und O halt. Also ich meine, wir sind ja auch bei LinkedIn, da gehen mir oder alle anderen unter jedem
die irgendwie du auch gerne auf die Schippe nimmst.
E-Commerce kommen dann halt x-tausend Berater. Ich meine, ich habe nichts gegen Berater oder sowas, ne? Also, Aber die dann halt jedes Mal bei irgendeinem E-Commerce-Shop, könnte man das machen, Uplift hier. Digga, dann mach doch einen E-Commerce-Shop, Alter. Dann fang doch einfach, dann mach, wie viel hast du gemacht?
100%.
Dann geh doch mal diesen Weg, was ich auch im Store gemerkt habe, also in meinem Pop-Up-Store, wie hochkomplex E-Commerce ist. Das ist mir da auch aufgefallen, wo ich dachte, okay, krass, diese Leute, die aus dem stationären Handel kommen, die werden das niemals hinkriegen. Niemals.
Ist halt komplett eine andere Welt.
Ich habe gemerkt, für mich ist ja easy going, so jetzt nach dem Motto, weil wir es einfach so lange machen. Aber da habe ich gemerkt, krass. Darum meinte ich auch vorhin so easy money. Weil du hast, ne, deine Tür aufgemacht, deine Mucke angemacht, so ein bisschen halt mit den
Licht an.
Ja, die bisschen mit den, ne, ein bisschen Spaß gehabt und abkassiert. E-Commerce, Ware einkaufen, Ware kommt, Rechts, AGBs Änderung hier, Payment da, Payment Ticket, Retour nicht, kostenfrei, negative Bewertung, dieser ganze Dings hier, das ist einfach auf jeden Fall die Königsdisziplin, ganz ehrlich, also jeder, der das beherrscht, egal ob der von mir aus im Monat oder im Jahr 10.000 Euro Umsatz macht oder 10 Milliarden, der das halt so macht, dass seine Kunden zufrieden sind, der hat auf jeden Fall was drauf halt, das ist meiner Meinung nach komplett, das kann gar keiner abschreiten. Und sonst von Rat halt, ja, wie gesagt, halt sollte jeder selbst sein Learning ziehen, auf sich selbst hören, das einfach selbst machen. Aber das Wichtigste ist halt einfach, es zu machen halt. Ja, weil wenn ich jetzt so einfach rückblicke halt auf das, und ich meine, ich blicke jetzt nicht irgendwie wie so ein alter Mann auf jetzt irgendwas Neues. Also für mich geht's gerade erst los, ehrlich gesagt halt. Ne? Also auch wenn jetzt 20 Jahre ist, schon eine mächtige Geil. Zahl. Aber für mich geht's, also jetzt gerade ist einfach, jetzt geht gerade erst los. Nur natürlich weiß ich halt auch, dass dort wieder Rückschläge geben wird. Aber das ist völlig normal. Das Wichtige ist, okay, vielleicht ein Ratschlag, niemals aufhören halt. Safe. Ja. Egal, also ich meine, darüber werden wir jetzt nicht sprechen, aber ich würde dann vielleicht, ne, wenn wir dann mal ein zweites machen, einen Rückschlag erlebt, der halt, also da haben viele gesagt, so, ey, so nach dem Motto halt, hör auf. So, ja. Du kannst, oder auch teils hör auf. Plus auch, du kannst es nicht. So. Und für mich war das so, was reden die da? Also für mich war das völlig unverständlich, weil ich wusste safe halt, trotz dieses Rückschlags, ich werde es da wieder schaffen. Ganz sicher, ganz, ganz sicher. Und das ist das Wichtige halt. Dass du halt einfach, ich habe sogar, fällt mir jetzt gerade ein, ich gucke mir wenig Serien oder irgendwas, gar nichts, aber ich hatte so ein Doku, wurde mir irgendwie vorgeschlagen hier auf, ich glaube Amazon, I don't know, Netflix, was auch immer. Nee, wobei Netflix habe ich gar nicht. Ich habe eine Doku gesehen über Muhammad Ali. Und ich hatte das gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass er die ganze Zeit sagt, so, I'm the greatest. Und ich fand das so inspirierend, wo ich mir dachte, ja, das ist eigentlich der Modus. Nicht im Kontext so auf arroganter Basis, so, ich bin der Krasseste oder ich bin dies oder das, ne? Ich meine, am Ende sind alles Menschen, egal ob du reich, arm, hübsch, nicht hübsch, was auch immer, oder dick, dünn, ne? Aber so, ich habe das da das erste Mal gecheckt. Ich kannte das von früher, wo ich mir dachte, Hesse, das ist irgendwie ein bisschen komisch, so, also, ne? So, warum bist du der Größte oder so? Aber das ist schon ein gesunder Modus, wenn man halt versteht, so wie ich es zum Beispiel ich es jetzt verstehe und wie ich denke, wie er es verstanden hat. Ich kenne nicht seine Gedanken, aber so wie es für mich versteht, dass man halt einfach von sich selbst so überzeugt ist, ohne halt Arroganz oder irgendwas an den Tag zu legen, trotzdem halt ganz normal freundlicher, bodenständiger Mensch ist, aber einfach von sich und der Sache, die man macht oder die man machen möchte, so überzeugt ist, dass man da halt auch all in geht und gar nicht einmal selbst gar nicht zweifelt und auch Zweifeln gar keinen Raum lässt. Weil diese Zweifler würden halt auch irgendwann aufhören zu lachen, zu reden oder auch zu lachen. Ich meine, dieses Thema Lachen, wie viele Leute auch so an der Uni und so Leute, die mich da ausgelacht haben. 2008, 2009, als ich eingeschrieben war, da waren Leute sogar aus Berlin, also die kamen aus Berlin dort studieren. 2008 hat Zalando gegründet. Und da gab es so einige, die dann auch gesagt haben, hier, der verkauft Schuhe online, so, und gelacht halt. Wo ich mir jetzt so denke, du kommst aus Berlin halt, weißt du, in meinem Dorf so gefühlt, mit dem Kopf, was stimmt nicht mit dir, dachte ich mir, denke ich mir zurückblickend so, ich meine, Zalando macht jetzt, keine Ahnung, 10 Milliarden, weißt du, so, und deswegen halt, aber ich bin mit dem auch, ich habe nie jemandem irgendwas negativ angesagt, auch damals nicht, ich dachte, ich habe einfach mein Business gemacht, mir war es völlig egal, ob jemand lacht, weint, was auch immer halt, ich habe mich sogar vor ein paar Monaten mit dem auch wieder getroffen, also ne, alles cool, aber das ist so der Punkt halt, dieses einfach exekutieren und gucken, weil eigentlich geht's, wenn man das dann irgendwann auch versteht, so im Leben mehr ums Verlieren als ums Gewinnen halt. Aber wenn man es versteht halt, ne? Das versteht man vielleicht nicht immer sofort, weil man braucht wahrscheinlich auch erstmal diese so Erfahrungen und so weiter, die man dann gemacht hat auf dem Weg, weil sonst denkt man sich, so wie, wenn ich jetzt 1 Euro verliere, was habe ich denn gewonnen, Vati? So, weißt du? Also zum Beispiel meinem Sohn, sage ich immer, wer teilt, hat mehr. So. Und das ist wahrscheinlich erstmal nicht verständlich halt. Weil so, ey, ich habe, wenn ich jetzt einen Schokoriegel habe und ich teile den, habe ich doch nur noch die Hälfte. Aber wenn man versteht, dass es halt auf Long Term halt im Positiven zurückkommt und dass auch dieser Rückschlag oder diese Zeit des, wo auch, des vermeintlichen Niedergangs oder so, so lange dauert, also wenn man die überdauert, dann das kommt zurück. Das kommt safe zurück, ganz sicher. Und davon bin ich also felsenfest überzeugt. Deswegen, also macht jeder eure eigene Erfahrung, geht euren Weg, aber halt das auf, also niemals aufgeben halt. Ich meine, okay, das ist auch so ein bisschen passwortmäßig und so weiter, no excuses, aber es ist die Realität. Weißt du, es ist einfach die Realität. Wenn das halt viele anwenden und dann irgendwie dann nach 2 Wochen oder 2 Monaten oder ne, gewissens oder nach der ersten Insolvenz aufhören, selber schuld.
Ja, und ich glaube, dann war auch das davor, also es ist halt schade drum, ne? Weil im Endeffekt, wenn man weitermacht, dann lebt das Ganze auch weiter und dann weiß man auch immer, wofür hat man das vorher alles gemacht.
Genau, weil wenn man dann halt dort stoppt, ich hatte zum Beispiel vor 1-2 Wochen war ich auf der Kulturbrauerei so ein Project A-Event, also so ein Risikokapitalgeber-Event und so weiter. Und da war der Barista, ich hatte mir Kaffee geholt, haben irgendwie gequatscht und dann hatte ich ihn gefragt, ob das sein Barista-Stand ist. Oder man dachte, nee, um Gottes Willen, hör mir bloß auf mit der Selbstständigkeit. Und das ist jetzt so der Standardsatz, den man in Deutschland hört von Leuten, die irgendwie das einmal versucht haben und gescheitert sind. Und das greifen dann natürlich deren ganzes Umfeld, die nicht selbstständig sind. Und so, um Gottes Willen, den Stress tue ich mir nicht an. Aber das ist nicht die Realität. Das ist überhaupt nicht die Realität. Auch wenn viele Selbstständige das gerne so als Lied immer noch sagen, boah, selbstunständig, ich sag's dir, ne, so. Aber so ein Background halt, gutes Geld verdienen und eigentlich halt auch ihre Leidenschaft nachgehen halt, weißt du? Und das ist halt so ein Satz, ich meinte dann, ich habe dann auch gleich mit ihm, ich meinte sowieso, und dann meinte ja, hier, ne, hatte da mal was, so Catering und so weiter, das ist nicht so, ist gut gelaufen und dann haben wir irgendwie Geld verloren und so. Aber es sind ja meistens dann irgendwelchen Learnings, die sie dann halt rausgezogen haben. Ich meinte zu ihm, ey, der Punkt ist halt, du hast erst ab dem Tag halt verloren, wo du damit halt aufgehört hast. Weil du hast doch jetzt das Learning gezogen, dann mach doch dann weiter, dann wirst du ja höchstwahrscheinlich diesen Fehler nicht nochmal machen. So. Ja, und dann meinte er so, ja, weiß ich nicht, mal gucken, schauen wir mal so. Aber ja, also das Thema Unternehmertum in Deutschland vorantreiben, gucken wir mal.
Sehr schön. Ich glaube, da war viel Inspiration bei und ich glaube, da kann man echt viel rausziehen. Danke, dass du da ja so viel erzählt hast von deiner Story, von dem, was ihr macht. Und jeder, der jetzt zuhört, outlet46.de, sag nochmal kurz 46.
Achso, 46, genau. Wir wollten damals halt, als wir gestartet haben, war ja Suchmaschinenoptimierung sehr, sehr wichtig. Wir wollten auf jeden Fall Outlet im Titel haben und irgendeine Zahl. So, irgendwie, ich weiß, für viele ist das immer so ein bisschen so, hä, war nicht mal 47 frei oder warum das? Aber ich hatte so irgendwie so in meiner Vision immer so, es gab immer schon sehr starke, irgendwelche so eigentlich einfache Namen oder sogar einfach Buchstaben mit einer Zahl dran, die, wenn du die dann positiv auflädst, und das kann halt nur einfach aufgrund der Kundenerfahrung kommen, auf einmal so, oh, Outlet 46 oder, weißt du, oder so P1 oder so. Also sie haben eine Strahlkraft. 46, warum? Wir wollten dann einfach irgendeine Zahl und die 46 ist, mein Opa aus der Türkei kommt, kommt ja aus der Türkei halt, ist ja irgendwann mal als Gastarbeiter gekommen und in der Türkei sind die Autokennzeichen mit Ziffern, also nicht mit Buchstaben, so wie hier, und die 46 ist so gesehen der Heimatort. Und ja, und deswegen war es dann halt Outlet 46, das war auch so 5-Sekunden-Dings und dann war das durch halt. So ist das entstanden.
Fatih, vielen, vielen Dank für die Einblicke. Hat Spaß gemacht und vielleicht gibt es irgendwann nochmal einen Teil 2.
Bis dahin. Ja, immer gerne. Auf jeden Fall danke auch für deine Zeit.
Alles klar, mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Das war Normal Gets You Nowhere. Und wenn du dich durch dieses Gespräch inspiriert fühlst, dann bewerte den Podcast doch bitte und teile ihn mit deinen Freunden, damit auch sie davon mitbekommen. Ich freue mich jedenfalls über dein Feedback. Mach's gut und bis bald.